Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera an alle Tifosi. Ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bajan und ich begrüße heute wieder meinen Serie A Experten René Steinhuber.
Ciao, hallo liebe Tifosi.
Hallo René. Ich heiße dich willkommen zu unserem Part 2 unseres Trainer Specials und Part 1 ist ja ziemlich gut durch die Decke gegangen, ne? Sogar One Football hat's, auf ihrer Webseite
gelistet.
Genau, gelistet. Ja, ja. Das war für uns beide natürlich sehr erfreulich und scheint gut anzukommen. Und heute haben wir uns gedacht, machen wir dann mal weiter, um alle Parteien zu befriedigen. Denn da waren ja noch einige offen in den Top 5. Wir hatten jetzt in unserem ersten Part hatten wir Antonio Conte von Inter Mailand für euch porträtiert, kann man sagen, und analysiert. Und ja, natürlich den neuen Mann bei der alten Dame, Maurizio Sarri. Ja, und dann würde ich sagen, René, ist heute Carletto Ancelotti dran, Marco Giampaolo und der neue Mann beim AS Rom, Paolo Fonseca. Bist du bereit?
Absolut, ja. Das war irgendwie so nur die halbe Mitte. War noch nicht sehr befriedigend, ja, wenn man dann nur den halben, das halbe Rennen hat, so quasi die Halbzeit abbricht. Aber es war einfach schon so lang beim letzten Mal.
Ja.
Wir mussten es einfach splitten auf zweimal. Und jetzt freue ich mich, dass wir dann mal die Trainer abgehakt haben, dass wir da überall einen Blick drauf geworfen haben, mal ordentliches Betreten, dass auch die Fans der anderen Lager dann ein bisschen Einblick bekommen auf die gegnerischen Trainer und auch vielleicht sicher sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, freue mich jetzt schon, dass wir da.
Wie viele Seiten sind es bei dir geworden an Recherche?
Ja. Beim letzten Mal, glaube ich, waren es ja 20.
Ich glaube, da hast du dein halbes Wohnzimmer mit tapeziert mit deinen Recherchen.
Ja. Ja, genau. Na, heute geht's. Viel Kopfkino. Viel vorher schon abgespeichert.
Ja. Gut.
Na, aber es geht, es sind schon wieder einige Seiten da.
Alles klar. Gut, liebe Tifosi, damit Herr Steinhuber alles loswerden kann, was er sich angeeignet hat per Recherche, wollen wir nun direkt losstarten. Und ich dachte mir, René, wir fangen tabellarisch an, dass wir mit dem Vizemeister starten. Quasi mit einem Alteingesessenen, den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ne? Carlo Ancelotti ist jedem von euch ein Name, aber wir dachten, da wir die Top 5 vorstellen, wollten wir trotz alledem ein, zwei Worte zu Carlo Ancelotti verlieren. Da er nun auch bei Neapel seine erste Saison hatte und wir rückblickend schon konstatieren können, René, dass der ehemalige Milan-Coach wie sein Vorgänger Sarri die Vizemeisterschaft erlangen konnte, aber bei weitem nicht so viele Punkte sammelte wie Sarri.
Das ist korrekt, ja. Bei Sarri hat es aber auch jetzt im ersten Jahr noch nicht so krass geklappt. Also ich meiner Meinung nach bin relativ zufrieden mit der Performance von Neapel und auch mit der von Ancelotti. Mhm. Wobei es bei Neapel meiner Meinung nach heuer sehr, sehr oft dran gelegen ist, dass sie einfach zu viele Chancen gebraucht haben. Also wenn da ein richtiger Knipser vorne drinnen ist, auch die Statistiken sprechen dafür. Neapel hatte mit Abstand die meisten Torschüsse pro Spiel mit 6,2 und hat daraus oft sehr, sehr wenig gemacht. Ich kann mich da an Spiel erinnern, wo sie zu Hause 0-0 gespielt haben. Mhm. Da haben wir 20 Schüsse aufs Tor, das ist nichts reingegangen. Also das war teilweise fahrlässig draußen, aus 2 Metern verstolpert und so. Und auch ja, genaue Pässe pro Spiel. Also sie sind ja auch Spitzenreiter in der Liga. Also mit 528 Pässen pro Spiel sind sie die absolute Nummer 1. Also die spielen auch gepflegten Fußball. Ja, es fehlt nicht viel. Aber auf Juve trotzdem im Endeffekt viel gefehlt, weil einfach die Kaltschnäuzigkeit. Und die könnte man ja vielleicht eventuell im Sommer beheben. Ja. Schwieren auch der ein oder andere Name, so ja. Gibt es schon den ein oder kaltschnäuzigen Typen, wo auch die Frau relativ kaltschnäuzig ist. Aber ja, das lassen wir mal so dahingestellt. Vielleicht machen wir nochmal Transfer-Update oder so. Aber ja. Diesmal kurz meine Einschätzung zur letzten Saison.
Ich denke, jeder Tifosi weiß, welche Personalie du damit ansprichst. die Serie A verfolgen, wissen es auf jeden Fall. Die sie nicht verfolgen, für die kann ich sagen, es handelt sich hier um Mauro Icardi, denn der ist es in Neapel hat. Genau. Ich glaube, letzte Woche war es Samstag oder so, kam die Meldung durch die Gazzetta dello Sport, dass der Calcio Napoli insgesamt 60 Millionen für die Dienste des Skandalstürmers von Inter Mailand geboten haben. Und wir halten das natürlich für euch im Auge, ob da mehr passiert. Aber also, ich sag dir ganz ehrlich, René, wenn jemand diesen Icardi, wie soll ich sagen, in die richtige Spur bringen kann, dann ist es Ancelotti, weil er ja in der Vergangenheit schon öfters bewiesen hat, dass er mit schweren Charakteren umgehen kann.
Ja, da ist er dann auch einige Kilometer vielleicht von der Frau getrennt. Die soll ja da im Studio bleiben bei Tiki Taka. Vielleicht sieht er sie dann auch nicht jeden Tag und
wäre vom Vorteil.
Ja, genau, für seine weitere Karriere. Nein, ja. Aufs Sportliche natürlich, wenn man jetzt Icardi nicht als den Vogelkopf und den geistig Vogelkopf. Benachteiligten Fußballer jetzt betrachtet, dann ist er natürlich ein Weltklasse-Mittelstürmer ja. Und würde genau die Kaltschnäuzigkeit mitbringen. Das hat er jahrelang immer wieder unter Beweis gestellt, dass er sehr, sehr wenige Chancen braucht, um ein Tor zu erzielen.
Ja, wäre auf jeden Fall ein Update für die Partner, Pai, wenn ja. Sie, also jetzt mal rein, wie du sagst, von den Qualitäten her wäre es ein Update. Wie gesagt, Ancelotti ist ein guter Zirkusdompteur, der auf jeden Fall mit dem Tiger umgehen könnte.
Genau.
Aber, liebe Tifosi, wir wollten für euch uns auch nochmal eine ganz spezielle Meinung einnehmen?
Holen?
Einholen. Okay, holen. Von unserem Neapel-Korrespondenten Christian Cuccarello. Und zwar hat mich die Frage am meisten interessiert, was hat Ancelotti so viel anders gemacht wie Maurizio Sarri? Liebe Tifosi, und Cristiano Cuccarello hat mir diese Frage natürlich so kulant wie er ist, sofort, heute Morgen sogar um 5.25 Uhr beantwortet. Also ich finde, das ist wirklich ein Applaus her. Und das als Italiener, liebe Tifosi, ja? Also ich kenne keinen Italiener, der so früh wach ist. Aber
ja, der ist nur auf Toilette.
Ja, wahrscheinlich.
Da wieder niedergelegt.
genau. Aber Cristiano Cuccarello war da für den Podcast und hat seinen Mann gestanden und das war seine Antwort. Liebe Tifosi.
Buongiorno, amigo. Ja, kann ich dir schnell versuchen zu erklären. Also was Ancelotti auf jeden Fall anders gemacht hat als Sarri, ist, dass er vor allem in der Serie A fast alle Spieler eingesetzt hat, die er im Kader hat oder die zumindest die er immer mitgenommen hat zu den jeweiligen Spielen. Weil Sarri hat in der Serie A immer mit den gleichen 13, 14 Spielern gespielt. Der hatte sein 4-3-3-System, sei es in der Serie A, sei es in der Champions League, sei es in der Coppa Italia. Davon ist er nie abgewichen. Und wie gesagt, Sarri hat immer mit den gleichen 13, 14 gespielt, hat dann immer den Zielinski als Ersatz gebracht für, ich glaube, Cajeron oder so, den Diawara für Hamsik zum Beispiel und dann war noch jemand. Und der Ancelotti ist da viel variabler. Das ist der Unterschied. Der ist viel variabler und der hat auch in der Champions League, wo ich meinen Hut ziehen musste, das werde ich nie vergessen, gegen Liverpool das Spiel, da hat er eine sehr interessante Taktik gemacht. Der hat quasi im 4-4-2 gespielt, hat aber beim Spielaufbau auf eine Dreierkette gebaut mit Albiol, Koulibaly und Maximovic, den er quasi in die Dreierkette gezogen hat. Und beim Spielaufbau ist Maximovic dann quasi so ein Rechtsaußen geworden. Ja, also ganz komisch. Also der hat schon sehr viel verändert. Einfach in der Hinsicht, dass wir variabler geworden sind mit ihm. Das ist so der Hauptunterschied. Und man muss auch sagen, die Spieler, also der kann mit den Spielern besser umgehen als Sarri. Ja, also da ist mehr, wie soll ich sagen, Menschlichkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine. Und ja, das war bei Sarri halt nicht so. Da waren halt auch Spieler da gewesen, die waren dann unzufrieden. Klar, ne, bei einem großen Kader, bei so viel Qualität hast du das immer. Aber du musst auch die Gabe haben, mit so einem Kader auch umgehen zu können. Das konnte Sarri nicht mit zu 100%. Das hat man auch bei Chelsea gesehen. Und das wird man wahrscheinlich auch bei Juve sehen, denke ich mal. Deswegen hat Juve auch Buffon gekauft. Ne? Die haben den ja geholt, damit er, der ist ja quasi für die Stimmung in der Kabine zuständig. Deswegen haben die den nochmal geholt. Ja, das ist der Hauptunterschied. An der Stelle sage ich adieu, ciao amigo.
Jo, das waren die Worte von Cristiano Cucarello. Zusammengefasst kann man sagen, Ancelotti hat mit dem ganzen Team gearbeitet, ja, was Sarri nicht gemacht hat. Er hat eine höhere soziale Kompetenz, also ist in der Lage, mit Spielern besser umzugehen. Und Neapel ist taktisch flexibler. Also das waren jetzt so die drei Hauptgründe, die ich jetzt da mal rausgehört habe. Also definitiv, hast du Ancelottis Buch eigentlich mal gelesen, das er rausgebracht hatte? Ich meine, du hast das auch gelesen, oder?
Nein, ich war bei Sarri und bei Conte da in dem Buch am Start, aber Ancelotti habe ich nicht gelesen. Nein.
Ist auch sehr interessant, kann ich auch nur jedem Tifoso ans Herz legen. Da hat Ancelotti auch drüber geschrieben, so dass es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man viele Spielergespräche und so führt, ne? Und ja, siehst du jetzt auch mit Rames, ne, wird die ganze Zeit mit Neapel in Verbindung gebracht, weil Ancelotti einfach in der Lage war, das Optimum aus dem rauszukitzeln. Und mit so sensiblen Spielern kann er schon umgehen, das hat er drauf.
Ja, Zlatan Ibrahimovic hat sich auch mal geäußert, dass der beste Trainer, mit dem er jemals zusammengearbeitet hat, war Ancelotti. Und Zlatan ist ja auch jetzt nicht der leichteste Typ.
Ja, das stimmt.
Und ja, da hat er schon ein Händchen dafür, das muss man schon sagen, der alte Trainerfuchs.
Ja. Auf jeden Fall.
Grab da auf den alten Tagen noch eine Menge Flexibilität raus. Das angesprochen, dass Sarri nur mit einem kleinen Kader arbeitet, das hatten wir vorige Woche im Podcast mit Sarri. Also wenn das noch interessiert, haben wir da auch Sarri ganz genau analysiert.
Genau.
Jetzt soll es halt um Ancelotti gehen und ich denke, das hat unser Neapel-Korrespondent doch schon sehr, sehr fein rausgepickt.
Genau, aber unser Neapel-Korrespondent hat sich sehr früh von mir verabschiedet und das darfst du natürlich nicht mit mir machen. Ich habe mir gedacht, wenn du dich jetzt einmal festgebissen hast an ihn, dann stellst du ihm noch ein paar Fragen. Und eine weitere Frage, was mich sehr interessiert hat, war, was er denkt, woran es gelegen hat, dass Neapel nicht so viele Punkte wie unter Sarri geholt hat. Ob er das eher Ancelotti ankreidet oder eher dem Team und ob es allgemein für ihn negative Aspekte gibt, die angesichts des Coachings im Laufe der Saison ihm aufgefallen sind. Ne? Und da hat er mir dazu auch nochmal netterweise eine Sprachnachricht gemacht.
Ja, das ist eine schwere Frage. Fakt ist, dass wir in der Rückrunde, nachdem wir in der Champions League ausgeschieden sind, die Art und Weise mal wieder, ne, so knapp und dann auch schon 12 Punkte Rückstand auf Juve hatten, das war natürlich auch schon heftig. Juve ist natürlich super, super gut gestartet. Das hat uns so ein bisschen demoralisiert, glaube ich. Und in der zweiten Hälfte hatten wir einfach ein mentales Tief. Das hat Ancelotti auch gesagt. Und das hat man auch gesehen, weil wir haben in der Euroleague nicht annähernd das gespielt, was wir in der Champions League gespielt haben. Da war die Motivation nicht mehr so da wie in der Champions League. Das darf eigentlich nicht passieren, ist aber passiert. Also mentales Tief. Und ich denke, also ich bin der Meinung, ich kreide das nicht an Ancelotti an. Also das hat was mit den Spielern zu tun, mit der Mentalität der Spieler. Und ja, um auf deine letzte Frage zurückzukommen, also Ancelotti hat es geschafft, mehr Zusammenhalt zu kreieren in der Mannschaft, als unter Sarri es war. Weil Sarri hatte seine Lieblingsspieler, hatte seine 13, 14 Spieler, wie gesagt, die er immer aufgestellt hat. Und Ancelotti hat jeden Spieler das Gefühl gegeben, dass er wichtig ist. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Also größerer Zusammenhalt. Negativ würde ich sagen, wenn überhaupt, die Systemänderung. 4-4-2, das kann man auf jeden Fall sagen, weil unter dem 4-3-3 haben wir schon effektiver gespielt, würde ich sagen. Auch mehr Tore geschossen vielleicht. Das 4-4-2 ist kompakter. Also hat schon das Gefühl gehabt, dass wir kompakter stehen, vor allem in der Hinrunde. Aber gut, ich meine, das dauert auch. Ne? Das ist eine Systemänderung, neuer Trainer, das dauert immer ein Jahr oder zwei Jahre, bis sich die Spieler auch daran gewöhnen. Ne? Ja, von daher mehr Positives als Negatives. Also Negatives kann ich eigentlich gar nicht sagen. Außer, wie gesagt, neues System, aber das dauert halt, bis es in den Köpfen der Spieler ist.
Jo, das waren die Worte von unserem Neapel-Korrespondent und wie ich finde, für die Uhrzeit unfassbar fit hat der sich angehört. Also ich bin normalerweise um die Uhrzeit, weiß ich nicht mal, wie ich heiße, und der hält mir hier so ein komplettes Referat über Ancelotti ab. Das ist überragend von ihm. Auf jeden Fall, ja, bedanken wir uns für die Worte von Cristiano Cuccarello und ich würde sagen, machen wir die Kiste zu. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Nein, ich denke, das passt schon ganz gut.
Passt schon, ja.
Wir wollen ja in der Zeit bleiben.
Genau, wir wollen in der Zeit bleiben und wir haben jetzt schon wieder knapp 15 Minuten rum, so wie ich das sehe. Und dann würde ich sagen, René, lass uns erstmal in die Pause gehen, in die erste Pause, und dann wenden wir uns dem neuen Mann an der Seitenlinie des AC Mailand zu, und zwar Marco Giampaolo. Liebe Tifosi, nach einer kurzen Pause erfahrt ihr alles, was ihr über diesen Mann erfahren müsst, und auch Paolo Fonseca von der Roma. Also, liebe Tifosi, bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum 1. FC Nürnberg. News, Analysen und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen.
Nein, wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten.
Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir machen weiter mit dem zweiten Teil unseres Podcasts. Und ja, da wollten wir uns ja, wie versprochen, an Milans neuen Mann an der Seitenlinie wenden. Und zwar Marco Giampaolo, welcher ja die letzte Saison noch für Sampdoria Genua coachte. Und nun zum ersten Mal in seinem Leben einen großen Club trainieren darf. Und ja, René, viele Fans waren ja schon etwas besorgt, als sie hörten, dass Marco Giampaolo die erste Wahl von Maldini sei, und wir beide gehörten ja auch dazu. Und ja, man muss aber auch zugeben, dass viele Fans und auch wir beide noch nicht so viel über Giampaolo wussten und deswegen natürlich auch diese Personalie erstmal kategorisch abgelehnt haben.
Ja, wir wollen uns ja da selbst nicht ausschließen. Klar, genau. War Giampaolo einer der möglichen Kandidaten, und der wäre vielleicht vor Di Francesco noch bevorzugt worden, aber es war jetzt nicht der Wunschtrainer schlechthin, wo man dann schon gehört hat, als Leonardo gegangen ist, und da war es noch nicht, da hat man noch nicht mal Maldini präsentiert gehabt.
Ja.
Ist schon durch die Gazetten gegangen, Maldini bevorzugt, Giampaolo, Inzaghi soll die Nummer 2 sein, Gasperini keine Option, da hat aber Gasperini noch nicht verlängert gehabt bei Bergamo, man weiß jetzt nicht, ob er am Markt war, also es sei dahingestellt, da stand schon relativ oft und lange fest, Maldini hat sich auf Giampaolo festgelegt, und alle Milan so, was
ist los Giampaolo mit dem Kerl?
Erste Wahl bei Milan, so, ja, das müssen wir mal jetzt, das müssen wir denn den Herrn aber mal genau untersuchen. So, dann hört man mal zu die ersten Worte von Arrigo Sacchi zu Giampaolo und nennt ihn da einen großen Maestro der Taktik.
Genau.
Hört, hört, was ist jetzt los?
Ja. Und wenn die Koryphäe das sagt, dann, dann haben wir beide nichts mehr zu melden, glaube ich. Ne?
Genau. Ich habe es auch sehr interessant gefunden. Heute ist er ja präsentiert worden, Giampaolo.
Ja.
Und Boban ist dann gefragt worden nach seiner Meinung zum Trainer. Und er hat gesagt, sehr, sehr früh, als noch nicht offiziell bekannt wurde, dass Boban von der FIFA weggeht, hat Maldini natürlich Boban kontaktiert und hat ihn nach seiner Meinung gefragt. Ne? Trainer muss feststehen, auf wen legen wir uns fest, oder wen hat er im Auge, wer würde am besten ins Konzept passen. Mhm. Und Boban hat da gesagt, na, er hat Giampaolo gesagt. Und Maldini hat ihn auch angesehen und hat gesagt, Für ihn kommt nur Gianpaolo in Frage. Und das kann jetzt natürlich frei erfunden sein, aber rein von den Medien kann man das schon dem Glauben schenken, dass zumindest Maldini der Ansicht war. Und nachdem wir uns jetzt, also ich muss jetzt mal für mich sprechen, tatsächlich stundenlang mit der Thematik Gianpaolo beschäftigt haben,
ja,
bin ich mittlerweile tatsächlich
Fan,
vollends begeistert von ihm und von seiner Spielweise.
Ja.
Es ist Wahnsinn, was das macht das einen, wenn man sich nicht zu 100% bei einer Person sicher ist, sich aber trotzdem eine Meinung bildet, weil man das einfach mal so raushaut und sich dann aber wieder fairerweise korrigieren muss, wenn man das dann wirklich dann durch intensive Recherche, durch Videos, durch Statistiken, durch Berichte sich dann korrigiert. Ich habe mir da Real-Life-Spiele dann angesehen von Sampdoria und von Empoli, wo er dort war. Ich habe mir das tatsächlich gegeben und habe da sehr, sehr viele Zeit investiert, um auch dann mir Wissen anzueignen und dass ich da nicht irgendwas daherlaber, das was Schwachsinn ist, weil wir wollen ja auch den Tifosi was bieten. Und ich muss jetzt sagen, liebe Milan-Fans, ihr könnt euch auf Gianpaolo freuen.
Ja, also da kann ich mich dir definitiv nur anschließen. Mir ging es ähnlich. Ich habe auch sehr viel recherchiert. Genauso wie du habe ich mir alles Real-Life reingezogen, um mir mein eigenes Bild zu machen. Und ich würde sagen, lass uns mal auf die Vorzüge dieses Trainers zu sprechen kommen, und zwar auf die Taktik, ja. Wie René schon gesagt hat, wir beide haben uns vorher schon in dem Mann getäuscht. Ich möchte meinen großen Fehler jetzt auch mal preisgeben. Und zwar war mein Argument gegen Gianpaolo, dass sein 4-3-1-2-System zu zentrumslastig sei. Und du meintest, es ist für dich eine zu veraltete Spielweise. Das waren ja so unsere Standpunkte. Genau. Ne? Nicht mehr modern und meiner Meinung nach zu zentrumslastig. So, jetzt haben wir beide eine Menge recherchiert und man kann nun sagen, dass sein 4-3-1-2-System nicht so zu interpretieren ist, wie es früher gespielt wurde, sondern dass es sehr, sehr flexibel ist, wie Gianpaolo es spielen lässt. Was hast du bezüglich seiner Spielweise recherchieren können, René?
Ja, also vorweg muss man mal sagen, normalerweise, wie gesagt, wie es du gerade angesprochen hast, ist eben das 4-3-1-2 sehr, sehr zentrumslastig durch eine massive und kompakte Formation einfach. Und aber der Vorteil ist auch in diesem, auch in dem veralteten und Anführungszeichen System, bietet sich da auch immer wieder schon sehr, sehr viele Dreiecke. Was bei Gianpaolo, was man sagen muss, und das ist vor allem jetzt zum Beispiel in der Pressing-Situation, wenn der gegnerische Mannschaft das rausspielen möchte aus der Viererkette und der eine Innenverteidiger hat die Kugel, der Stürmer sprintet den zweiten Innenverteidiger an, der zweite Stürmer oder die hängende Spitze, je nachdem wie er es dann interpretiert, stellt die Passwege auf die 6 zu und die Achter sprinten die Flügel an, also die Außenverteidiger. Das heißt, die Achter interpretieren in dieser Situation, in diesem Pressing, die ihre Mittelfeldaufgabe als Flügel. Also sie laufen dann frontal auf die Außenverteidiger an und haben auch teilweise im Aufbauspiel sehr, sehr flexible Laufwege und befinden sich da auch immer wieder, dann auch mal trifft man sich auf den Flügel auch, kann aber auch sein, dass die Doppelspitze dann mal auf den Flügel ausweicht. Also das ist mega, mega, mega flexibel. Also ich habe noch selten so ein flexibles System gesehen wie das 4-3-1-2, aber unter Gianpaolo. Also andere Trainer, die es vielleicht ähnlich spielen, lassen das dann ganz sicher nicht so spielen. Ja. Kurz zu sagen, um es sich ein bisschen vorstellen zu können, nur, also wenn man sich nur ein, zwei Spiele oder kurze Sequenzen aus gewissen Spielen ansieht bei Gianpaolo, der hat eine Krankheit auf mehr als mit 3 Kontakte am Ball. Also wenn man sich die Spieler da anschaut im Zentrum, die berühren den Ball im Optimalfall ein einziges Mal. Also One-Touch-Fußball, das ist das, auf das er richtig, richtig geil ist. Da prallen auch mal die Bälle zwischen 6 und Innenverteidiger 3-4 Mal hin und her und lassen dann wieder klatschen. Nimmt die Kugel, also das ist die Mittelfeldspieler bewegen sich dann, der Achter geht auf die 6, der Sechser geht auf die 8. Das ist wirklich sehr, sehr viele Kontakte, das was auch wiederum die Statistik dann für ihn spricht. Zum Beispiel Sampdoria hatte zum Beispiel über die ganze Meisterschaft 55,3% Ballbesitz und sind da absolut in der Top 5 der gesamten Liga. Um sich das ein bisschen vorstellen zu können, zum Beispiel Juventus hat nur um 0,7% mehr als wie Sampdoria. Und das muss man sich mal mit dem Kader vorstellen. Das heißt, Gianpaolo legt da auf technisch anspruchsvollen Kombinationsfußball sehr, sehr hohen Wert und braucht natürlich dafür auch die nötigen Spieler, vor allem im Mittelfeld. Darum liest man beim Milan auch sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, die kommen sollen. Und jetzt mit Krunic und Benacer haben sie ja auch schon zwei geholt, sollen aber noch mindestens zwei weitere folgen, also um auch die Kreativität und die Flexibilität im Mittelfeld aufrechtzuerhalten.
Ja, absolut. Das da kann ich mich hier nur anschließen. So, genau dasselbe habe ich auch recherchiert. Stichpunkt Flügelrotation. Ja, da möchte ich jetzt nochmal eingehen mit dir. Was halt sehr auffällig ist, und das hat man normalerweise nicht in den normalen 4-3-1-2-Systemen, ist, dass die beiden Mittelstürmer sich bei eigenem Angriff über den Flügel sich wirklich ganz nach außen fallen lassen, um da eine weitere Anspielstation zu bilden, ne? So, dadurch gewinnt man halt auch Überzahl und ja, ist einfach sehr flexibel. Und meine Frage ist jetzt, René, angesichts der Flügelrotation jetzt bei den Mittelstürmern, ne? Was denkst du, wer könnte diese Rolle aus dem aktuellen Kader bei uns ausfüllen? Weil wir haben ja jetzt mit Piontek und Cutrone zwei reine Abschlussstürmer. Aber man hat zum Beispiel jetzt bei Sampdoria gesehen, dass neben einer richtigen Spitze immer noch so eine hängende Spitze ist, die meistens spielerisch etwas stärker ist, etwas schneller ist, etwas besser im 1 gegen 1. Bei Sampdoria war es jetzt De Frel oder zeitweise in der Rückrunde auch Gabbiadini. Davor war es beispielsweise Patrick Schick, falls du dich erinnerst, bei Sampdoria, der ja da übelst aufgeblüht ist mit seiner Dribbelstärke.
Auch immer wieder jetzt bei Milan in Verbindung gebracht.
Genau. Hat er da seine ist aber auch klug. Genau, ja. Ist auch klug von den Journalisten. Also wenn ich jetzt ein Journalist wäre, ich würde ein bisschen ein paar Märchen erfinden wollen, dann würde ich auch schreiben, ey, eigentlich wird der Schick jetzt gut passen, der war damals eh gut, passt gerade so, ne? Aber in der Tat eine Überlegung wert. Schick war damals, also was heißt damals? Er ist ja generell ein sehr schneller und sehr dribbelstarker Spieler und er hat seine Stärken am meisten auf dem Flügel abrufen können, ne? Weil er nun mal in dieser Flügelrotation drin war. Jetzt hast du bei uns im Kader, wie gesagt, Cutrone und Piontek. So, dann ist die Frage, wer kann diesen hängenden Part spielen?
Ja. Ich muss mal sagen, also auch bei Sampdoria war es jetzt so, wie du es gerade angesprochen hast, es gibt einen Zielstürmer, wie es bei Quagliarella jetzt war, bei Sampdoria ist es dann Piontek bei Milan. Und Cutrone und Piontek kann ich mir miteinander absolut nicht vorstellen. Cutrone kann nur den Backup für Piontek geben, so leid man das tut für die Milan-Fans, aber Cutrone wird dann nicht allzu viel spielen, sollte er denn bei Milan bleiben, aber auch einen guten Backup für Piontek braucht natürlich jede Top-Mannschaft und das wäre natürlich ein sehr, sehr guter Backup. Ja. Die hängende Rolle oder die zweite Spitze traue ich am ehesten noch André Silva zu, der da schon die nötigen Anlagen hätte.
Ja, auf jeden Fall.
Ich aber wiederum nicht weiß, wie es ihm den so ergeht. Wir hatten ihn ja im Herbst mal im Podcast und ich kann mich noch an die Sachen, die ich da recherchiert habe, noch sehr, sehr gut erinnern. Er ritt da auf Ausreden herum, seine Familie ist nicht da und die Sprache ist so schwierig und es ist so weit nach Portugal und irgendwie war mir das so semmelgetrennt und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob er den auch wirklich zu 100% dann bleiben möchte, aber rein vom Spielertyp würde ich es André Silva zutrauen. Er ist aber meiner nach noch nicht die optimale Lösung für diese Rolle. Also wäre ich jetzt Milan-Verantwortlicher, würde ich da nochmal am Transfermarkt handeln und mir noch einen Spieler in der Kategorie eben gerade von den Journalisten vermutlich frei erfunden, aber so der Kategorie Schick. Ja, würde ich mir tatsächlich antun. Weil der Typ einfach überragend war unter Gianpaolo und einfach so, ja, auch ein Joaquín Correa zum Beispiel von Lazio.
Oh, ja.
Das wäre für mich auch so ein Spielertyp. Ja. Der Spielerberater von Lucci, glaube ich, heißt der, was bei Suso und Calabria ist. Da habe ich dann natürlich auch gleich recherchiert, wen hat der Typ noch so unter Vertrag, weil es ja hieß, er ist da wegen Suso und Calabria. Zufälligerweise ist es Joaquin Correa. Ich will jetzt, aber wartet mal, das dauert noch ein, zwei Wochen, dann bis die Journalisten das auch geschnallt haben. Wir von Calcio Siamo Noi sind natürlich schneller.
Wir sind schneller, liebe Tifosi, merkt euch das. Wir sind schneller.
Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist auch Joaquin Correa bei Milan im Gespräch.
Ja, aber lustigerweise, René, wir haben ja viel privat miteinander geredet und alle Namen, die wir genannt haben, sind später tatsächlich dann auch gehandelt worden, ne? Mit Schick habe ich zu dir gesagt, dann hast du zu mir mit Muriel gesagt, auf einmal war Muriel bei uns im Gespräch. Was waren noch für Namen, die wir da privat
es war
diskutiert
echt
haben?
lustig.
Aber es kam wirklich, liebe Tifosi, es kam alles hinterher so in die Medien, da mussten wir beide echt lachen, deswegen ist es echt witzig gerade. Andere Personalie, Suso. Suso ist jemand, der auf dem Flügel seine größte Stärke hat, ja, und ich meine, er wurde jetzt bei uns eher als Zehner gehandelt, ne, dass Giampaolo abwägt, ihn als Zehner aufzubieten. Aber ich könnte ihn mir theoretisch auch als diesen hängenden Part vorstellen, weil wenn er eh diese Flügelrotation mitmachen muss und am Flügel hängt, dann kann er seine Stärken ja eigentlich auch als hängende Spitze sogar besser ausspielen wie als Zehner, meiner Meinung nach. Also das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung. Wie siehst du es?
Giampaolo ist auch heute gefragt worden bei der Pressekonferenz zum Thema Suso und er hat gesagt, er will sich jetzt einige Wochen im Training überzeugen, welcher Spieler für welche Positionen geeignet ist. Und man hat ja immer wieder gehört, dass Giampaolo gerne möchte, dass Suso mal vom Markt genommen wird. So scheint es auch. Es gibt auch keine Verhandlungen, es gibt auch keine Gerüchte aktuell um Suso. Dem dürfte Folge geleistet werden, was sich der Herr Maestro gerne wünscht. Und er möchte ihn tatsächlich auf diesen Positionen bieten. Ja, Suso so in der hängenden Spitze, so in der Dybala-Rolle. Ja, wer weiß, was Giampaolo aus ihm noch zaubert. Also klar, seine besten Spiele hat er natürlich rechts. Ich habe vor einem Monat auch gesagt, ich glaube, es funktioniert mit Suso auch nicht.
Ja, ich auch.
Stand jetzt habe ich auch noch nichts anderes gesehen von ihm. Und von dem her ist es für mich auch noch schwer vorstellbar, dass er da jetzt der perfekte Mann ist. Aber warten wir mal ab. Giampaolo hat es bei vielen Spielern bewiesen, sie dann stärker zu machen, um jetzt nur Schick, Skriniar oder Torreira zu erwähnen oder den Anderson. Also das sind ja, da kommen ja jedes Jahr immer wieder Leute raus, die dann ihren Marktwert verdreifachen.
Aber auch
Und
Ekdal, Alter. Ekdal war beim HSV. Gut, die ganze Mannschaft war scheiße, ja. Aber ich finde, er hat Ekdal auf eine so krasse Stufe gehoben. Der stand Torreira nicht in vielem nach, fand ich. Also da war ich wirklich überrascht. Da siehst du auch einfach die Handschrift von Giampaolo. Und
Ja.
mit Suso bleibt abzuwarten. Er hat sich ja eigentlich immer so durch seine Unflexibilität
Genau.
ausgezeichnet und
Ja.
Giampaolo lässt jetzt ein sehr flexibles System spielen und entweder wird Suso jetzt als Spieler unter ihm wachsen oder er wird abgesägt. Also
Aber
das.
man muss auch sagen, Suso hat ein bisschen gelitten unter den katastrophalen Spielideen, die wir zuvor hatten, ja, unter Montella und unter Gattuso. Das
Ja.
ist ja jetzt ganz anders. Jetzt wird Fußball gespielt. Ja, jetzt auf der
Ja.
Pressekonferenz hat ein Journalist Giampaolo gefragt, zum Vergleich zu Conte, wollte ein bisschen locken, Giampaolo ein bisschen was
Ja.
rausziehen, weil
Ja.
der gesagt hat, ja, Contes Motto ist Köpfe runter und laufen, was geht.
Ja.
Und was ist dein Motto? Oder was ist ihr Motto? Natürlich hat er ihn genannt,
Ja.
Giampaolo, und er hat gesagt, Köpfe hoch und Fußball spielen ist mein Motto. Und
Hat er gut
ja,
reagiert?
er hat da gut reagiert, ja. Und es ist einfach wahr, dass Giampaolo einen absolut ansehnlichen Fußball spielt. Das wird mit freiem Auge, also das wird nicht vergleichbar sein mit den letzten Jahren. Also klar wird es eine Vorlaufzeit brauchen, wie unser Korrespondent bei Neapel gesagt hat, mit Ancelotti. Vielleicht im ersten Jahr wird noch nicht alles aufgehen, aber mit Giampaolo hat man sich jemanden geholt, der das Projekt anführen soll, gemeinsam mit dem Top-Management. Und ich gehe aber davon aus, dass es im ersten Jahr schon deutliche Steigerungen geben wird und sich Suso da vielleicht auch in das System, diese Art zu spielen dann auch verliebt und nicht, wo er ständig dann ins 1 gegen 1 gehen muss und dann in Wahrheit zwei, drei Leute überspielen muss und dann liegt es auch wieder an ihm, den Abschluss zu suchen. Ja, spackt dich halt dann nach einer gewissen Zeit dann auch mal an. Und
ja.
Mal schauen, ich bin halt auch gespannt auf die Pressing-Situation. Ja, Giampaolo presst sehr, sehr stark. Und also seine Mannschaften machen das auch sehr, sehr gut, ob Suso das auch gut quasi auch defensiv. Also bei ihm muss auch jedes Mitglied der Startelf auch defensiv sehr, sehr viel arbeiten. Mhm. Und ja, bei Sampdoria war das auch, die Statistiken haben das auch wieder bewiesen, Balleroberungen im letzten Spielfelddrittel, da war Sampdoria in den Top 4. Und besser waren dann nur Neapel, Bergamo und Inter, also sehr, sehr knapp vor ihnen. Und sie hatten auch in Balleroberungen im Mittelfeld, weil das Mittelfeld natürlich auch nachkommt, ebenfalls in den Top 4. Und wenn man sich das tabellarisch ansieht, ist Sampdoria dann trotzdem deutlich weiter hinten gelandet. Mhm. Also die haben dann schon sehr, sehr gutes Offensiv-Pressing, viel Ballbesitz. Und was mich sehr, sehr gewundert hat noch, war, dass sie die zweitstärkste Mannschaft sind bei erfolgreichen Ballabnahmen pro Spiel. Mhm. Und das heißt, seine Spieler müssen gleichzeitig zur nötigen Spielerintelligenz dann auch noch eine gewisse Zweikampfstärke besitzen. Hashtag Paquetá, der was da prädestiniert ist. Also vier Paquetás im Mittelfeld und Giampaolo wird Meister.
Ja, auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, er macht es den Mittelfeldspielern natürlich einfach, weil wenn du es gegen seine Teams durchs Zentrum versuchst, hast du verloren. Durch das Zentrum ist dicht und durch die Überzahlsituation sorgst du auch dafür, dass die Spieler leichter ihre Zweikämpfe gewinnen. Ich habe zum Beispiel Spielsituationen gesehen, wo er, klar, wir sind im Zentrum dicht, aber auch über die Flügel, zum Beispiel haben die eine Spielsituation gegen Atalanta gezeigt. Ne? Ich habe das gesehen. Mhm. Atalanta hat ja meistens über die Außen versucht, ihre Angriffe zu forcieren und dann ist Giampaolo hingegangen und hat seine Mannschaft so einstudiert, dass sie die Außen teilweise mit 5 Leuten attackiert haben. Also Atalanta kam schon mit 3, was schon sehr ambitioniert ist und meistens auch aufgeht. Und dann kommt einfach Sampdoria mit 5 Leuten. Ne, da hat der Stürmer, der beispielsweise kam über links, da hat der linke Stürmer mitgepresst, der Zehner hat sich eingeschaltet, der Sechser hat sich eingeschaltet und der Linksverteidiger hat sich eingeschaltet. Die waren 5-3 Situation, ne? Und das ist wirklich mal geil, dass wir jetzt seit Jahren endlich mal einen Trainer haben, der eine richtige Spielidee hat, auch am Ball, gegen den Ball, ein starkes Pressing spielt, weil ich finde, unter Gattuso machen wir uns nichts vor. Wir wollen ihn nicht schlechter reden, als er ist, aber das Pressing war eigentlich für die Füße. Also,
ja, absolut Katastrophe.
Kann man das überhaupt Pressing nennen, was wir gemacht haben unter Gattuso?
Ich habe es heute sogar interessehalber nochmal recherchiert, auch für die gewonnenen Bälle im letzten Spielfelddrittel. Da war Milan nicht mal in den Top 10, also wenn die nicht mal angelaufen sind. Also,
ja, das wundert mich nicht.
Aber was ich noch einbringen will und warum ich glaube, dass Giampaolo jetzt sogar den nächsten Step macht, jetzt bringe ich eine interessante Statistik ein. Und zwar ist die, dass das ist eigentlich ein unfassbarer Wert. Da gibt es eine Statistik für erfolgreiche Dribblings pro Spiel.
Ja.
Der gesamten Liga jedes Spielers. Ich scroll da durch, erste Seite, kein einziger Spieler von Sampdoria. Scroll durch, zweite Seite, kein einziger Spieler von Sampdoria. Dritte, nix. Auf der vierten, in der Mitte, finde ich Ekdal und Breit. 44. Platz, erster Spieler von Sampdoria mit 1,1 erfolgreich gewonnenen Dribblings pro Spiel. Das ist nichts. Was ich damit sagen will, ist das, dass es immer wieder eine spielerische Lösung geben soll bei Giampaolo und nicht eine individuelle, um ins Dribbling gehen zu müssen. Was jetzt aber meiner Meinung nach jetzt Giampaolo versucht, den nächsten Step zu nehmen, und das war natürlich mit Budget von Sampdoria nicht möglich. Jetzt kann er sich auch Spieler aussuchen, wo er dann als Trainer nochmal weiter wachsen kann. Und er oder seine Mannschaft, er hat auch explizit in der Pressekonferenz auch Theo Hernandez heute angesprochen, der ihm scheinbar, wo er auch schon telefoniert hat mit ihm, und seine Ansprüche sind keine geringeren, als er will der beste Außenverteidiger der Welt werden. Und
bescheiden,
Theo Hernandez hat in den letzten 3 Saisonen, ich habe es dir mal geschickt privat, die meisten gewonnenen Dribblings als Außenverteidiger der gesamten spanischen Liga der letzten 3 Jahre. Ja. Das heißt, sie haben sich dann Außenverteidiger geholt, die ja eine Menge Dampf machen kann. Mhm. Auf der anderen Seite an wiedergenesenen Conti, wir wissen bei Bergamo, was der abgeliefert hat, da, ja. Auf der rechten Seite, der torgefährlichste Außenverteidiger der Liga. Ja. Das heißt,
Europas, mein Freund, Europas.
Entschuldigung. Ja, genau, Europas sogar.
Wollen wir seine Leistung nicht schmälern.
Ja, genau. Sollen sich da auch massiv in die Offensive mit einschalten und dann die Achter und die Flügel-Rochade dann entlasten und ebenfalls sich in das Angriffsspiel mit einschalten. Also, das wird sehr, sehr interessant, wenn Gianpaolo nicht jede Saison die besten Spieler verliert, sondern zu einer stabilen Mannschaft dann auch noch die Spieler dazu bekommt, die er sich wünscht und die er für sein System braucht.
Ja.
Einziges Fragezeichen für mich, schafft es Gianpaolo sein System auch in einem Top-Club? Wir wissen, wie schwer das Trikot von Milan wiegt. Wir haben es ja bei vielen Spielern jetzt gesehen, die dann verkackt haben, oder bei vielen Trainern. Auch der Anzug der Trainer wiegt sehr, sehr schwer. Ob es er dann schafft, mit dem Druck dort umzugehen. Auf mich wirkt er sehr, sehr entspannt. Sehr, sehr angenehmer, besonnener Typ jetzt, im Gegensatz zu Conte, der sich ein bisschen Haare gleich rausreißt, wenn es irgendwann nicht läuft auf dem Spielfeldrand und absolut ausflippt. Also da ist Gianpaolo eher... Ja, der Roger Federer, der Trainer, würde ich jetzt mal sagen, so der Gentleman-Typ. Und ich denke, dass es rein vom Charakter her vielleicht gerade das Richtige ist, was Milan aktuell benötigt. Und ich verstehe jetzt sehr, sehr gut, warum sich die Milan-Legende Gianpaolo, ich bin lustig, Paolo Maldini sehr, sehr früh auf Gianpaolo festgelegt hat.
Ja. Ja, es ist wirklich so, lieber Tifosi. Wie ihr hört, sind wir beide außer Rand und Band. Ich bin absolut bei dir. Ich sehe es genauso. Und wir wollen jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir sind schon sehr ins Detail gegangen. Aber wir können
das noch, glaube ich, auch.
Genau, sind wir auch. Also es ist auf jeden Fall, er ist taktisch sehr, sehr flexibel. Er hat auch nicht immer nur ein 4-3-1-2 gespielt, auch in seinen früheren Stationen 4-3-3 gespielt. 3-5-2 flach, 4-1-4-1. 4-5-1, 4-4-2 mit Raute. Also taktisch scheint der Italiener mit Schweizer Wurzeln auf jeden Fall mehr als ausgestattet zu sein. Und wer weiß, vielleicht spielen wir auch nicht mal ein 4-3-1-2.
Also, ich wollte noch, bevor wir Schluss machen, auf das eingehen. Das haben sie ihm heute in der Pressekonferenz gefragt, ob jetzt wieder 4-3-1-2 gespielt wird. Und er hat gesagt, das Einzige, das klar ist, ist, wir spielen mit einer Viererkette. Der Rest ist abhängig von dem Spielermaterial, was er hat. Und wir dürfen so wenig Fehler machen wie möglich. Natürlich so wenig Fehler wie möglich ist natürlich ein eingespieltes System, wie er es kennt. Wir holen jetzt auch mit Benacer und Krunic zwei Leute, die schon gespielt haben in diesem System bei Empoli. Ja, also es spricht schon einiges dafür. Was ich jetzt noch sagen möchte, weil wir in den letzten Wochen und Monaten so viel auf dem alten Milan herumgehackt haben, möchte ich auch noch kurz, Galliani hat sich auch zu Wort gemeldet, ich möchte ihn jetzt auch in Schutz nehmen. Galliani hat im Interview gesagt, er hat sich 2016, und Gianpaolo kann das bezeugen, denn er war bei ihm in der Villa, hat sich mit Gianpaolo schon geeinigt gehabt. Er war der Wunschtrainer von Galliani, bevor Berlusconi an die Chinesen verkauft hatte und diese sich dann Montella gewünscht hatten. Hat sich Galliani 2016 schon mit Gianpaolo geeinigt. Also sollte jetzt Milan in der heurigen Saison deutlich, deutlich stärker auftreten, möchte auch Galliani ein Stück vom Kuchen haben. Denn er hat es ja schon natürlich vorher gewusst.
Natürlich. Galliani sowieso, der Kondor weiß alles vor allen anderen. Sonst wäre er nicht der Kondor. Selbstverständlich. Gut. Ja. Wir haben jetzt natürlich sehr viele Loblieder auf Gianpaolo gesungen, aber es gibt natürlich auch immer Kritikpunkte, liebe Tifosi, und auch die haben wir für euch herausgearbeitet. Und zwar ist es so, dass Gianpaolos Teams hauptsächlich im Raum verteidigen, ja, also wenig mannorientiert, und dadurch haben die gegnerischen Offensivkräfte immer etwas Abstand zu ihrem Manndecker. Und in der Vergangenheit taten sich seine Teams besonders schwer mit schnellen Flügelstürmern oder mit Mittelstürmern, die es absolut beherrschen, im perfekten Moment in den Rücken der Abwehr zu starten. Beispielsweise Patrick Cotrone, falls du dich erinnerst, René. In der Coppa Italia hat der junge Mann einen Doppelpack erzielt, ja, in der Verlängerung gegen Samp. Und das ist ja genau die Stärke, die Cotrone auszeichnet, genau im richtigen Moment in den freien Raum zu starten. Das kann er ja wie kein anderer. Und das sind dann so Momente, wenn du im Raum verteidigst und vielleicht einfach nicht dieses Antizipationsvermögen hast, das vorauszuahnen, dass er jetzt da reinstartet, dann siehst du natürlich alt aus, aber ist natürlich ein Kritikpunkt, der mit der steigenden individuellen Qualität eines Romagnoli oder keine Ahnung, wen wir da noch holen, vielleicht auch ausgemerzt werden kann. Ne? Das, ja. Das wird sich auf jeden Fall zeigen, aber da hat Gianpaolos System einige Lecks letzte Saison gezeigt. Zudem kann ich mich erinnern, als wir auch mit Milan gegen Gianpaolo gespielt haben, da hat Gattuso sehr viel mit langen Bällen, die Seiten verlagern gelassen. Ne? Also wir haben ständig mit hohen Bällen von links nach rechts, von rechts nach links, und Gianpaolos Teams sind halt so, die agieren nicht mannschaftsorientiert, sondern nur ballorientiert. Heißt, spielt der Gegner den Ball 5 Meter nach hinten, rückt Gianpaolos Truppe 5 Meter nach vorne. Spielt der Gegner den Ball 10 Meter nach links, dann rückt Gianpaolos Team 10 Meter nach links. Das ist alles ballorientiert. Und Gattuso hat die laufen lassen. Hin und her. Klar, wir hatten mit, ich glaube, Cialanullo hatten wir einen, der da super lange Bälle spielen kann. Du hast Ricardo Rodriguez gehabt, der das kann. Suso kann es. Wir haben die hin und her geschickt, bis die am Arsch waren. Und dann haben wir zugeschlagen. So, ne? Also das waren, sind auf jeden Fall, aber das sind auch...
Bitte? Wird auch interessant sein, jetzt zum Beispiel gegen Sarri, wo wir das angesprochen haben, dass Sarris Taktik ist zum Beispiel, die gegnerische Mannschaft zu locken, sie mit Spielen im eigenen Rund und den 16er aus ihrer Hälfte zu locken. Ja. Das wäre ja dann genau das Ballorientierte, und dann mit dem vertikalen Ball dann die Schnittstellen anzuspielen.
Ja.
Wird dann spannend zu sehen sein, wie das dann funktioniert. Ja, also das, wie gesagt, das wäre, wenn jetzt alles, wenn das jetzt auch noch funktionieren würde, dann wäre Gianpaolo vermutlich schon vor 3 Jahren beim Topclub untergekommen. Es hat einfach seine Zeit gebraucht und er hat auch sicher noch die Möglichkeit zu wachsen. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Wir hatten auch jetzt bei den anderen Trainern nicht nur frohe Züge, also das muss man ja erwähnen, das ist jetzt nicht nur bei ihm. Und es wird dann spannend zu sehen sein, wie er es schafft, dann Milan einzustellen mit der Erwartungshaltung dann auch. Und
Weitere Kritikpunkte. Muss man ansprechen. Ja? Also wir können nicht alles durch die rosa-rote Brille sehen. Gianpaolo muss sich die Kritik gefallen lassen, dass seine Teams meist sehr unkonstant sind. Ja, also... Wenn du dir einen Lucien Favre anschaust oder jetzt einen Gasperini, der jetzt auch nicht unbedingt die besseren Spieler hatte, aber halt einfach abgeliefert hat die ganze Saison, das hat Gianpaolo in seiner Karriere nicht geschafft. Ne? Und auch sein Punkteschnitt unterstreicht nochmal, dass er da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat, weil so wie ich recherchiert habe, war sein höchster Punkteschnitt pro Spiel 1,42 Punkte, was jetzt nicht die Welt ist. Da hat zum Beispiel Sarri alleine bei Empoli schon, ich glaube, der hatte 1,8, 1,9. Und da konnte ihm Gianpaolo bei weitem nicht das Wasser reichen. Also das sind halt so Statistiken, die man berücksichtigen sollte, nicht überbewerten sollte, aber trotz alledem sollte man sie berücksichtigen und sich das vor Auge halten. Aber das ist schon Kritik auf hohem Niveau, würde ich jetzt sagen, auch mit diesen zahlreichen hohen Seitenwechseln, dazu ist nicht jede Mannschaft in der Lage. Also Milan hatte die Spieler, um diese langen Bälle zu spielen. Normalerweise möchte man sie auch erzwingen, weil sie nun mal schwer zu spielen sind, und das sollte man dann auch nicht so hoch bewerten, denke ich mal. Gut. Also wenn du dein Material verschossen hast, ich habe meins auch verschossen, dann könnten wir die Gianpaolo Kiste zumachen.
Ich denke, wir haben ordentlich was rausgeknallt, und von der Zeit her, ich glaube, haben wir schon eine gute Länge. Machen wir Schluss.
Alles klar. alles klar. Liebe Tifosi, wir gehen nochmal kurz in die Pause und dann kommen wir zu Paolo Fonseca für euch, und da wird es nicht ganz so lange dauern, aber da sollt ihr auch noch einen kleinen Eindruck bekommen, wer dieser Mann ist, der nun beim AS Rom das Zepter übernommen hat. Also, dann bis gleich bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de.
So, liebe Tifosi, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Und wir kommen zum dritten Part unseres Trainer-Specials. Und da wollten wir euch einen Mann vorstellen, den, glaube ich, die wenigsten von euch kennen. Wahrscheinlich keiner. Und zwar geht es um Paulo Fonseca, 46 Jahre alter Portugiese, der vielleicht aus früheren Stationen beim FC Porto oder Braga wenigen von euch bekannt sein könnte. Und ja, René, da den eh keine Sau kennt, habe ich mir gedacht, erzähl den Leuten mal, wo der Typ überhaupt herkommt.
Ja, okay. Also der 46-jährige Portugiese Paulo Fonseca, aber er hat sogar schon den ein oder anderen Titel gewonnen, also ganz so unbekannt ist er dann vielleicht den richtigen Freaks nicht, also er ist auch jetzt zuletzt dreimal hintereinander ukrainischer Meister geworden mit Schachtar Donetsk, hat einen portugiesischen Pokal geholt, damals mit Braga, ja, wo auch ukrainischer Pokalsieger, ukrainischer Superpokalsieger, und ja, er war dann mit dem FC Porto, hat er dann auch noch den Superpokal der portugiesischen geholt. Also da ein, zwei Titelsammlungen waren schon dabei. Und Fonseca ist eigentlich berühmt geworden damals, dass er in einer Pressekonferenz eine Zorro-Maske mal aufgehabt hat. Ich weiß nicht, ob sich da der ein oder andere vielleicht daran erinnern kann. Gehört jetzt, glaube ich, mehr Schauspieler, ne? Also schon Fußballtrainer.
Also ich habe auch viel recherchiert, aber das mit der Zorro-Maske habe ich leider nicht gelesen. Aber cool, dass ich es über dich erfahre.
Okay. Ja, die große Karriere war Fonseca als Fußballer nicht vorgegeben. Jetzt vielleicht ähnlich wie bei Klopp oder so. Also er hat
eben. Gianpaolo auch nicht, ne? Gianpaolo war ja auch nur Zweitligaspieler.
Ja. Nicht zum großen Fußballer gehört, hat es nur 15 Erstligapartien zum Beispiel geschafft. Ja, seine Trainerkarriere hat er dann nach einigen Lehrjahren bei kleineren Vereinen dann 2013 ist er dann schließlich zum FC Porto schon gekommen. Also ja, war er unter Anführungszeichen für einen Trainer noch relativ jung, ja, vor 6 Jahren ist er 46, also mit 40 Jahren hat er den FC Porto übernommen, ist dann allerdings nach einem halben Jahr schon wieder entlassen worden, ja, da war der Rückstand zu Benfica einfach zu groß und die Ansprüche von Porto waren aber sehr, sehr hoch, denn zuvor ist man in den letzten 11 Jahren 9-mal Meister geworden und dann hat man eine ordentliche Lücke aufgerissen und Fonseca musste dann einen Abstecher machen zu Bacos Ferreira und ist dann weiter zu Braga. Dort hat er sich dann auch als Trainer weiterentwickelt. Sie sind dann Vierter geworden in der Liga und hat dann eben den Ligapokal, was ich angesprochen habe, geholt. Und ja, den haben sie damals dann auch geholt, lustigerweise, nachdem sie ihn dann beim FC Porto rausgeschossen haben, natürlich gegen den FC Porto, logischerweise.
Ah, so muss es sein. So, das sind die besten Drehbücher, ja, wenn du dein altes Team so auseinander nimmst. Das ist natürlich
genau,
geil.
Genau. Ja. Und ja, Braga ist damals in der Euroleague, auch gekommen und ist dann zwar sang- und klanglos gegen Schachtar Donetsk ausgeschieden in der Addition mit 1-6, aber die Ukrainer haben da was gesehen in dem Trainer und wollten ihn dann unbedingt ja in den Osten Europas zehren und haben es dann geschafft, auch mit ein wenig Geld. Die Ukrainer besitzen natürlich auch eine Menge Kohle, zur damaligen Zeit war es auch noch mehr, da haben die noch ein bisschen mehr locker gemacht. Und er hat dann das Erbe antreten dürfen von Lucescu.
Genau, den sollte aber jeder kennen von euch. Das war dieser alte graue Mann, der bei Schachtar immer an der Außenlinie stand. Und ja,
12 Jahre war
der. Genau, der war ja wirklich, also eine ganze Dekade und noch zwei plus bei den Ukrainern beschäftigt, hat eigentlich auch, finde ich, den Verein gut repräsentiert bei den internationalen Wettbewerben. Und ich finde, wenn du dreimal in Folge dann das Double holst mit als Nachfolger, dann hast du nichts falsch gemacht an von Zeckers Stelle, ne?
Genau. Du hast einfach nur weniger Aufmerksamkeit. Das genau. ist das Einzige, was genau. in der Ukraine natürlich der Fall ist.
Wenngleich man aber auch natürlich beifügen muss, dass die ukrainische Liga schon eine Zweiklassengesellschaft ist. Du hast halt mit Dynamo Kiew und Schachtar zwei Vereine, die von Investoren, würde ich mal sagen, finanziell fit gespritzt werden.
Genau.
Und der Rest kümmert sich dann um den restlichen Müll so. Und deswegen ist es natürlich auch einfach, die Trophäen zu holen, aber ich finde, er hat sich auch im internationalen Wettbewerb gut präsentiert.
Ja.
Mhm. Ne? Ja. Also wenn man mal gesehen hat, allein die, da habe ich auch sogar Zahlen für euch, die Effizienz ist da ein großes Stichwort, denn Shakhtar Donetsk hat zum Beispiel in der Euroleague aus jedem zweiten Torschuss einen Treffer erzielt. Und das ist natürlich auch irgendwo dem taktischen Ansatz von Zeka zuzuschreiben.
Der könnte mal Ancelotti ein bisschen was abgeben.
Ja, ich glaube auch. Da müssen wir so eine Symbiose eingehen, die beiden, ne? Da wird ja wohl der Prototyp bei rauskommen. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig gewesen, dass von Zekas Teams so eine hohe Effizienz haben. Und ich bin definitiv gespannt, was er jetzt bei der Roma rausholt. Also ich kann mir auch gut vorstellen, ich meine, von Zeka spielt er jetzt in einem 4-2-3-1. Das ist ja so seine Hauptformation. Mhm. Ne? Natürlich ist die Formation auch sehr flexibel, wie bei Gianpaolo, aber definitiv hat er einen Zehner da drin. So, was denkst du, an welche Personalie denke ich da beim AS Rom, die letzte Saison komplett ausgefallen ist?
Die ausgefallen ist? Ich hätte jetzt an Saniolo gedacht, der die Position bekleiden kann. Du hast vielleicht an Pastore gedacht.
Ja, genau. Ja gut, Saniolo brauchen wir nicht drüber zu reden, aber der ist ja auch noch flexibel einsetzbar und den kannst du auch theoretisch als rechten offensiven Mittelfeldspieler aufstellen. Ja. Aber Pastore hat unter dem 4-3-3 so stark gelitten, dass der gar nicht stattgefunden hat. Und ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht als Zehner dann mal zur alter Stärke findet. Und dann wäre es ein absoluter Neuzugang für die Roma unter Fonseca. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja. Ne? Wäre vielleicht eine Option. Ja. Was bei Paolo Fonseca sehr interessant ist, er rotiert wie Conte und Sarri sehr, sehr wenig. Maximal bei Sperren habe ich da recherchieren können oder natürlich bei Verletzungen, dass er mal wechselt, aber setzt auch nur auf 13, 14 Leute maximal. Also sein Motto ist immer schon gewesen, also bei allen seinen Trainerstationen, always play with your strongest team. Also das ist sein Motto und ja, das spricht normalerweise dafür, dass du dann auch wieder vielleicht viele Verletzte hast. Der Kader von der Roma wird aber eher schmal sein. Den Tifosi wird nicht entgangen sein, dass sehr, sehr viele Leute gehen.
Ja.
Sehr, sehr viel Qualität geht. Ja, da haben sie sich vielleicht auch einen Mann geholt, ich will jetzt auch nicht unverschämt sein, der nicht die höchsten Ansprüche am Transfermarkt stellt. Ja, weil wir haben es ja schon angesprochen, wie viele Trainer da die Roma zuvor abgelehnt haben. Jetzt hat sich auch sogar noch der Lille-Trainer zu Wort gemeldet. Den hat man noch vergessen quasi. Da hat er gesagt, Calcio Serie, aber nur mich habt ihr noch vergessen. Ich habe die Roma auch abgelehnt. Ja, der hat sich auch die Woche noch zu Wort gemeldet. Ja, aber man muss schon sagen, Paolo Fonseca hat sich da unter den Experten schon einen Namen gemacht. Also vor allem Organisation ist sein oberstes Gebot. Also zum idealen Spiel, sagt er da mal in einer Aussage, ist es nicht nur defensiv organisiert zu stehen, sondern auch offensiv sehr, sehr organisiert zu sein. Und das ist bei ihm, vor allem mit seiner Flexibilität, wie du es gerade gesagt hast, sein 4-2-3-1 wird auch in der Regel während der Spielverläufe, je nachdem von den Situationen abhängig, auch oft zum 4-4-2 mit Raute. Und ja, er ist da sehr flexibel. Auch teilweise mit einem 4-4-1-1 lässt er dann spielen in Pressing-Situationen, situationsbedingt. Also ich habe da gelesen, dass seine Mannschaften dann auch grundsätzlich in dem auflaufen, aber in einzelnen Situationen, je nachdem, wie es gerade passt, dann auch ganz anders agieren können. Und ja, Schachtar Donetsk durch diese Flexibilität, habe ich da sogar gelesen, die hatten sogar drei Typen, drei Spielertypen, die gleichzeitig die 10 besetzen konnten. Also, was da eine sehr, sehr interessante Variante war.
Genau, weil die alle durchgerutscht sind. Also, bei ihm ist es halt so, das habe ich nämlich auch gelesen, wie du selber sagst, es ist sehr flexibel, es kommen viele Formationen zustande. Du hast zum Beispiel gesagt 4-4-2 mit Raute. Ich habe zum Beispiel auch gelesen, ein 2-4-4 bei eigenem Ballbesitz. Also es ist alles aufgerückt. Vorne ist alles besetzt. Der Zehner wird auf einmal, der rückt nach vorne, wird zum zweiten Mittelstürmer plötzlich. Und in die Zehnerrolle rückt dann auf einmal der Sechser. Also es ist total flexibel. Und er legt halt auch sehr viel Wert darauf, viele Dreiecke auf dem Platz zu bilden. Und das ist halt lustig, weil du eben gesagt hast, dass er wie Sarri nur mit wenigen Spielern zusammenarbeitet, also auch so mit 13, 14 Spielern. Er ist ähnlich wie Sarri, lockt er auch den Gegner. Er lockt den extra raus, um dann zuzuschlagen. Also das ist auch so ein typisches Charakteristikum von ihm, was er auch gerne macht. Und ja, spielt auch mit einer sehr hochstehenden Abwehrreihe, um den Gegner früh zu pressen. Vorne wird mannorientiert gepresst, auch viele Kurzpässe, die das Spiel auszeichnen, ballbesitzorientiert. Also ich finde, das geht auch irgendwo so ein bisschen in die Richtung von Sarri, so von der Spielidee, so ein bisschen. Ne?
Und, was ich noch eine sehr, sehr interessante Sache habe, und das habe ich bislang, also noch nicht beim Trainer gelesen, dass er die Sechser teilweise sehr, sehr eng beieinander agieren lässt.
Ja.
Im Aufbauspiel, dafür die Innenverteidiger weiter auffächert und so steht quasi ein engeres Trapez. Der Vorteil ist dabei, dass die Innenverteidiger die Passwege auf die Achter besser zustande bringen, dass sie nicht blockiert werden von den Sechser und von den Spielern, die die Sechser anläufen. Das heißt, der Passweg zwischen Innenverteidiger und Achter ist frei im Normalfall. Und das ist etwas, das Paulo Fonseca scheinbar in Perfektion.
Genau.
Oder seine Mannschaft beherrschen. Also ich bin da gespannt.
Das hast du sehr gut recherchiert, René. Das ist ein Punkt, den ich auch ansprechen wollte. Und da kommen wir wieder zur Gemeinsamkeit mit Sarri. Das vertikale Spiel. Denn wie René jetzt gerade beschrieben hat, die beiden Außenverteidiger lassen sich so ein bisschen weiter nach außen fallen. Und dadurch entstehen die Schnittstellen, wo die genau dann auch angespielt werden. Also da wird mit einem Pass auf einmal 4 Mittelfeldspieler werden ausgehebelt durch einen einzigen Pass vom Innenverteidiger. Deswegen legt Fonseca auch viel Wert darauf, dass er zwei sehr gute Aufbauspieler in der Innenverteidigung hat, die sehr gut in der Spieleröffnung sind und diese Pässe auch spielen können. Weil wenn du da einen Zapata hinstellst, der da so einen anspruchsvollen Pass spielen muss, dann bist du, glaube ich, sehr schnell am Arsch, wenn die Außenverteidiger nämlich so hoch stehen, wie sie normalerweise von Zekas System stehen. Das ist schon sehr geritzt von ihm, das muss man ihm sagen. Also, das ist ein interessanter Mann für die Roma. Ich bin gespannt auf den René. Ich kann mir vorstellen, dass der trotz des Ausverkaufs jetzt bei der Roma einen guten Job hinlegen wird. Auch die Spieler, die holen, ich finde auch jetzt die Verpflichtung von Amadou Diawara, finde ich nicht verkehrt. Guter Mann.
Ja, interessant, ja.
Wen haben sie noch geholt bisher? Irgendeinen haben sie noch geholt. Wo ich mir dachte, oder wo sie gerade dran sind. Ah, wer war das nochmal?
Ja, sie sind an vielen dran. Sie sind an Veretout dran, sie sind an Barella dran. Da haben sie jetzt
genau
wieder zurückgezogen.
Ja, genau, Veretout und so. Also, ich finde,
Higuain, Juve will Higuain nicht mehr. Sie bieten in der Roma an. Also, ich habe mir auch gedacht, boah, jetzt Higuain bei der Roma, haben wir doch, der könnte vielleicht doch nochmal aufblühen.
Mich überraschen solche Transfergerüchte, weil du denkst, ey, auf der einen Seite ist der Ausverkauf und auf der anderen Seite werden auf einmal so Namen gehandelt, wo ich mich frage, wo kommen die auf einmal her, so, ne?
Ja.
Und,
schauen wir mal. Es ist halt so, Higuain, der arme Teufel, muss man schon fast sagen, wird ja überall verjagt. Bei Juventus ist er verjagt worden, zu Milan, bei Milan ist er verjagt worden, zu Chelsea, bei Chelsea ist er wieder verjagt worden, zu Juventus. Und Juventus will ihn entscheiden wieder nicht. Und Higuain hat aber jetzt 2-3 Mal in Interviews und auch seinen Berater bekräftigt, er will in Italien nur für Juventus spielen. Und jetzt sagt Juve, wir interessieren uns ehrlich gesagt für andere Stürmertypen. Wir hätten jetzt gern Icardi oder einen Lukaku. Und Higuain, du kannst dich schleichen. Und jetzt kann er dann, oder notgedrungen, sagt dann Entweder du spielst für die Roma oder du sitzt auf der Tribüne und dann gehst du vielleicht zur Roma. Also ich glaube, es liegt nicht unbedingt daran, dass jetzt die Roma murzmäßig da ambitioniert ist am Transfermarkt und sagt, wir hauen jetzt ordentlich auf den Tisch, sondern es wird auch relativ günstig werden, einen Spieler wie Higuain zu bekommen. Vielleicht zahlt dann Juve sogar noch die Hälfte vom Gehalt, der weiß, was das für ein Deal wird. Also schauen wir mal. Also für mich jetzt mit Manolas der Abgang, der letzte Krieger, nachdem De Rossi ja ohnehin schon gegangen ist. Also weiß nicht, wer da Führungsaufgaben übernehmen soll. Dzeko zieht rum, will eigentlich schon zu Inter wechseln. Ja. Trainingsverweigerungen, es ist dann doch zum Medizincheck gekommen. Ich denke nicht, dass er bleiben wird. Der Pharao ist gerade nach China gewechselt, nach einer überragenden Saison.
Es ist fix schon?
Ja, fix, ist fix heute offiziell. Ja,
ist schon oh cool. Mann, also das ist wirklich was, ohne Scheiß, kann ich nicht nachvollziehen. Ohne Scheiß jetzt, René. Jetzt hat er mal endlich seine beste Saison nach sehr langer Zeit wieder gespielt. Also einfach mal, er hat den nächsten Step gemacht, da geht er nach China. Also kann ich nicht nachvollziehen, wirklich. Das tut mir in der Seele weh, dass der nach China geht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber meinst du, den hat kein anderer gewollt? Ich habe mal gelesen, Juve wäre an dem dran gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen,
dass er keine Interessenten hat. Die Ablöse
waren Witz. Ja, war es auch.
18 Millionen, also...
Das ist nix für so einen Mann. Der war der Topscorer bei der Roma, Alter.
Naja.
Verstehe ich nicht.
Schwierig.
Klar, das Gehalt ist natürlich auch sehr sehr anregend mit 40 Mill in 3 Jahren, aber... Boah, Alter, du kannst doch nicht deine Karriere so beenden.
Ja, aber jetzt, dass er jetzt nach China gegangen ist, glaube ich, lag jetzt nicht daran. Ich glaube schon, dass er vielleicht die ein oder andere Angebot gehabt hat, aber... Ja, die hätten ihm vielleicht 3, 4 geboten.
Also ich habe gelesen, ich habe auch News dazu geschrieben, dass er eigentlich bei der Roma verlängern wollte und 4 Mille im Jahr gefordert hat. Und die Roma war halt nicht gewillt, seine starke Saison dementsprechend zu würdigen. Und vielleicht gab es auch keinen anderen Verein, der ihm annähernd so viel Gehalt geboten hat. Und ja, hasta la vista, Richtung China dann, weißt du?
Vielleicht hat sich der Pharao gedacht, bevor er sich wieder eine schwere Verletzung einfängt, dann unterschreiben wir mal in China, da ist auch egal, wenn ich mal verletzt bin, 2 Jahre, kassieren tue ich trotzdem. Mein Pharao ist sehr, sehr anfällig. Bei ihm kann auch die Karriere schnell vorbei sein, also was der verletzt war dann in den letzten Jahren, hat er jetzt auch Glück. Vielleicht denkt er sich, seine Zeit als Fußballprofi ist sehr, sehr kurz und ja.
Das ist ein Argument, was du sagst, weil er hat eigentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nur 22 Pflichtspiele für die Giallorossi absolviert letzte Saison, was jetzt auch nicht so viel ist. Das ist eigentlich nur 2/3 der Saison. Wenn überhaupt. Ja, okay, das ist ein Argument. Das ist ein Argument, ja.
Ja, aber lass mal Faro mal. Ich glaube, wir haben uns eh schon wieder verlabert.
Das hat mich geschmerzt. Deswegen muss ich jetzt meinen Frust mal loswerden.
Ja, klar. Haben wir ein bisschen reingepackt. Also, genau. Liebe Divos, in der Vorwoche Conte und Sarri für euch auseinandergepflückt heute Ancelotti, Giampaolo und Fonseca. Und ich denke, mit den Trainerspezials war es das jetzt soweit. Wir werden in den nächsten Wochen Transfer-News machen, Updates. Ja. Wir haben, ich weiß auch nicht, wie viele Leute das jetzt noch am Start sind und zuhören, aber ich kann euch nur sagen, ich habe jemanden an der Angel. Das wird der Podcast des Jahres oder der Podcast seit Gründungsdatum. Also das wäre ein absolutes Highlight. Er hat prinzipiell zugesagt, aber ich will noch nichts verraten, möchte ihn ja nicht verjagen. Oder vielleicht fühlt er sich auf den Schlips getreten, weil wir ihn jetzt schon erwähnen, weil es ja noch solange nicht tatsächlich da ist, wissen wir ja nicht, ob es auch klappt. Wir hoffen es natürlich und würden uns ganz speziell freuen, wenn der Gast jetzt vielleicht zuhört. Ja, also
herzlich. Also René will einfach nur kurz sagen, er möchte kein Auge auf uns selber machen, deswegen behält das für sich. Das ist
definitiv
klug, dass du das so machst. Und nachher werden wir wieder eine Überraschung aus dem Hut für euch zaubern.
Ja, und jetzt danken wir es noch meinen Partnern, oder Sascha, und dann
machen wir Schluss. Ja, genau. Machen wir.
Italien Football Deutsch, Milan Total TV, Serie A aktuell, unsere großartigen Partner von 90plus.de, One Football, auch unsere App könnt ihr auf One Football immer wieder mal hören, und Juventus Club DOC Vienna, danke für eure Partnerschaft.
Yes, vielen Dank für deine Danksagung, da muss ich es nicht machen. Und ja, liebe Tifosi, wie der René gesagt hat, ab jetzt stehen einige Transfer-Updates an und ihr hört uns dann höchstwahrscheinlich in einer Woche wieder. Es sei denn, es passiert einfach gar nichts auf dem Transfermarkt, dann hört ihr nichts von uns, aber genau. Die heiße Phase hat jetzt begonnen, der Juli ist nun angebrochen und normalerweise sollten in den nächsten 2 Monaten einige Transfers abgewickelt werden. Ne?
Ja.
Okay, gut, dann machen wir hier Feierabend an dieser Stelle. Liebe Tifosi, bleibt gesund. Ihr hört uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alla prossima, bis dann, ciao.
Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.